Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sterbewelten, dem Hospizpodcast des Christophorus Hospizvereins aus München. Ich bin Stefanie Vossilus und ich freue mich, dass Sie wieder reinhören. Diese Folge war etwas Besonderes für mich, denn ich durfte Frau Friedrich, eine Bewohnerin unseres stationären Hospizes, kennenlernen. Frau Friedrich ist seit 2 Monaten Gast in unserem Haus und bewohnt ein Zimmer im 1. Stock mit Blick auf unseren schönen Garten. Als ich das Zimmer betrete, lächelt mir eine zierliche Frau freundlich aus ihrem Bett mit roter gemusterter Bettwäsche entgegen und lädt mich ein, neben ihr Platz zu nehmen. Im anschließenden Gespräch gewährt mir Frau Friedrich dann Einblicke in ihr Leben, ihre Erkrankung und ihren Alltag im Hospiz.
Frau Friedrich, wir starten. Also ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns dieses Interview zu führen. Und meine erste Frage wäre, wie lang sind Sie denn schon hier im Haus im Christophorus Hospiz?
Ja, ich freue mich erstmal auch ganz, ganz, ganz herzlich, dass ich dieses Interview führen darf und der Welt draußen ein bisschen von dem Leben im Hospiz als Bewohner erzählen darf. Und ich bin vor 2 Monaten eingezogen.
Ja, es ist für uns ja auch was Besonderes. Wir haben bei uns im Hospiz ganz viele Leute, die hier arbeiten, ehrenamtlich, hauptamtlich. Aber mal jemanden zu hören, der es so von der Seite des Bewohners, der Bewohnerin mitkriegt, ist natürlich sehr spannend. Deswegen steige ich gleich mal ganz hart ein, Frau Friedrich. Was hat Sie denn hierher ins Hospiz gebracht? Was ist der Grund für Ihre Anwesenheit?
Ins Hospiz hat mich meine Hautkrebserkrankung gebracht, die vor gut einem Jahr diagnostiziert wurde. Und da ging eigentlich so meine Geschichte los, die auch mal wieder ein gutes Auf hatte, von metastasenfrei bis Jahresbeginn. Es sind wieder Metastasen da und wir müssen gucken, was wir tun können. Und beim schwarzen Hautkrebs weiß man, der ist sehr aggressiv und man kennt den Weg.
Ja.
Also in der Regel kennt man den Weg, wo er hinführt. Und das war für mich Anlass zu sagen, okay, jetzt muss ich mich damit befassen, wie ist meine Lebenssituation und wo kann ich wie, in welcher Situation gut leben.
Dann war es also Ihre Entscheidung, ins Hospiz zu gehen? Oder
genau.
Wie ist es zustande gekommen?
Ich bin im März auch, wir haben ein Apartment auch noch in Passau gehabt.
Ja.
Und das haben wir aufgegeben, weil das so weit weg war. Ich habe 3 Söhne, davon lebt einer ganz um die Ecke. Und der hat gesagt, Mutti, komm zu mir, ich habe den Platz und lebe eigentlich seit März rein meldeadressentechnisch in Unterföhring. Und dann war auch mit ihm und mit meinen Jungs überhaupt das Gespräch, wir müssen auch in Richtung Hospiz denken, weil er ist auch mal im Urlaub, er ist arbeiten, er ist dienstlich unterwegs oder auch was immer kommt.
Ja.
Und er ist für mich nicht erreichbar.
Ah, okay.
Und das ist für mich die Situation gewesen, dass ich sie auch schon hatte, dass ich schon mit dem Rollator gegangen bin, was eine Einschränkung ist. Und dass ich dann im Prinzip gucken muss, wer versorgt mich dann? Ja, er hat zwar die Pflege auch für mich, aber wer versorgt mich dann? Und dann war ganz klar, wir müssen auch in Richtung Hospiz denken. Und das war eigentlich so ein bisschen Zukunft.
Ja.
Also gar nicht aktuell, ganz aktuell, akut war es für mich in dem Moment noch gar nicht. Das war jetzt Ende Juni, ich war im Krankenhaus, war auch eine Woche wieder drin. Und was ist danach?
Ja,
und er wollte in Urlaub.
Ja.
Und das war für mich Anlass, dann auch mit ihm gemeinsam zu gucken, haben wir eine Liste, können wir irgendwelche Hospizhäuser abtelefonieren und sind auf dieses Christophorus Hospiz gestoßen mit sehr positivem, sehr, sehr positiven Erfahrungen. Ich merke das emotional, es berührt mich, dass wir dieses Haus gefunden haben.
Schön. Wo Sie gut ankommen konnten hier auch.
Ich bin von Anfang an gut angekommen, genau. Also fühle mich sehr wohl, sehr gut betreut, sehr gut umsorgt. Auf meine Wünsche wird eingegangen.
Weil es ist ja schon ein Schritt. Also ich meine, als erstes steht mal so eine Diagnose, das muss man ja erstmal verarbeiten. Dann macht man sich Gedanken. Sie haben ja gesagt, irgendwo weiß man auch, wo es so grob hingeht. Ich meine, wir wissen nie, wie die Dinge kommen, aber so eine Aussicht hat man schon. Und dann nochmal den Schritt zu gehen aus einer gewohnten Umgebung, aus einer Wohnumgebung raus, ist ja dann doch nochmal ein großer Schritt.
Genau, ja.
Haben Sie sich da so rangetastet oder waren Sie da ganz klar und haben gesagt, das ist der Weg?
Das ging eigentlich alles immer relativ schnell. Es hat mich das, und ich habe immer das Gefühl, so im Hintergrund, so unterschwellig, positiv überrollt.
Ah, okay.
Ja, so positiv überrollt. Mhm. Es gibt eine Möglichkeit.
Ja.
Es gibt eine Möglichkeit, da kannst du gut leben.
Mhm.
Und es wird sich um dich gekümmert, es wird sich um dich gesorgt. Und das, also ich habe immer dieses unterschwellige Positive mit, schwingt bei mir mit dabei.
Sehr schön. Also Sie haben das Gefühl, Sie können.
Ich bin von Haus aus ein positiver Mensch.
Ja.
Ja.
Und Sie haben das Gefühl, Sie können noch gestalten. Sie können noch entscheiden.
Ich kann noch gestalten. Wir haben auch die 7 Wochen jetzt sehr gut gestaltet. Geschwister waren da, Freunde waren da. Wir haben Ausflüge gemacht.
Mhm.
Also wir haben Unternehmungen auch gemacht. Wir haben auch einen Ausflug abbrechen, also von vornherein abbrechen müssen, weil es nicht ging dann auf einmal. Ne? Also ich gucke immer auf die jeweilige gerade Situation.
Mhm.
Ist ein Ausflug machbar mit dem Besuch oder nicht? Und wir mussten einen absagen.
Ja.
Und auch das ist in Ordnung. Ne?
Ja.
Einfach immer zu gucken, die individuelle Situation, wo stehe ich gerade heute Morgen, wenn ich aufwache, was passiert heute, was kann ich heute?
Wie geht's so in der Früh?
Wie geht's in der Früh, genau.
Wie war denn Ihr Morgen heute? Wie war
Sehr
denn das
gut.
Aufwachen?
Das Wetter ist heute sichtlich trüb, emotional für mich in Ordnung. Und was ich so gern mache, ist morgen, also ich habe ein wunderbares Zimmer hier auch, wettertechnisch auch, optimal, also keine pralle Sonne, nichts, gar nichts, also ich wohne hier auch optimal.
Schön, Sie fühlen sich wohl in
ich
Ihrem
mich
Zimmer.
Sehr wohl. Und was ich gern mache, ich schaue mir gerne die Natur an und auch Bilder an in der Natur. Und wenn ich aufwache, dann gucke ich einfach, was für ein Gesicht strahlt mich gerade an.
Ja.
Also ich sehe Gesichter, Gestalten.
Schön.
Also ich mache aus dem, was ich hier habe, mache ich etwas.
Ja.
Ja. Und ich kann auch die Bilder immer wieder angucken und ich sehe links unten das zweite. Es ist entweder ist es ein langer Hals.
Ah, okay.
Giraffe?
Ja, Giraffe.
Giraffe. Oder, es könnte auch noch ein anderes sein. Also, oder ich sehe kleine Elfen da so hüpfen in den Zweigen. Oder dieser große Zweig, der da von oben runterkommt. Na, das ist so ein kräftiger.
Ja.
Ja. Also ich gestalte trotzdem meinen Tag hier.
Mhm, das merke ich, ja, ganz bewusst.
Mir geht es einfach gut.
Vielleicht kurz zur Erklärung für die Hörer. Sie haben ein Zimmer, das in den schönen Garten raus zeigt. Also Sie haben grün, wenn Sie nach draußen schauen.
Bäume, Sträucher.
Ein Stückchen Himmel noch.
Ja, ein Blauregen, der leider jetzt nicht blüht.
Nee, die Zeit ist jetzt schon vorbei.
Ja.
Aber Sie haben in Ihrem Zimmer hier auch noch Bilder hängen aus der Natur. Und da hatten Sie gerade geschildert, was Sie drin sehen. Das heißt, Sie können jeden Tag auch neu entdecken noch.
Ich kann jeden Tag neu entdecken. Oder ich sehe am Morgen sehe ich eine Kuh da in den Blättern drin und am Abend sehe ich irgendwas anderes. Eine Figur, einen Menschen oder irgendwas.
Ja. Schön. Also Sie haben nicht das Gefühl, hier gefangen zu sein, sondern Ihre Fantasie hilft Ihnen auch, so ein bisschen den Tag zu gestalten.
Ja.
Also so nehme ich Sie jetzt auch wahr. Wir kennen uns jetzt seit ein paar Minuten. Sie machen auf mich einen total agilen Eindruck. Vielleicht noch mal so auf Ihr Leben zurückgeblickt. Darf ich Sie fragen,
Gerne.
Frau Friedrich, wie alt Sie sind?
Ich bin jetzt 64.
Sie sind 64. Da liegt ja auch ein bewegtes Leben hinter Ihnen. Ich habe rausgehört, es gibt Familie, es gibt Kinder. Genau hier hinter mir stehen Bilder, da sieht man es auch.
Ja.
Das heißt, Sie haben gesagt, Sie haben 3 Söhne.
Ich habe 3 Söhne und 5 Enkelkinder.
Mhm.
Genau, komme mich auch besuchen. Die Söhne sind momentan 2 davon im Urlaub.
Ja, klassisch zur Urlaubszeit.
Ja.
Wo sind Sie denn groß geworden?
Ich bin groß geworden in Frankfurt an der Oder.
Also ist jetzt ein bisschen außerhalb hiervon.
Ja, ist ein bisschen außerhalb von München. Und uns hat mit meinem damaligen Mann die Arbeit nach Bayern geführt.
Ah, okay.
Also die Arbeit hat uns nach Bayern geholt. So,
okay, Sie wurden gerufen.
Na. Wir wurden sozusagen gerufen, also mein damaliger Mann wurde arbeitsmäßig gerufen. Ich bin dienstlich in der Behindertenhilfe tätig gewesen. Mhm. Und so fing unser Leben in Bayern an.
Das ist ja schon mal eine Veränderung.
Eine
so
sehr große Veränderung mit 3 Kindern, die damals 12, 8 und 5 waren.
Okay.
War ein großer Schritt, aber wir haben ihn nie bereut.
Wo hat es sich denn in Bayern hin verschlagen?
nach Wartenberg, Landkreis Erding.
Ah, okay, gut. Also gar nicht so weit weg jetzt.
Nein, hier. Das ist jetzt nicht so weit weg. Die Nähe hier ist jetzt, weil mein Sohn in Unterföhring wohnt.
Ah, alles klar. Und haben Sie sich heimisch gefühlt dann nach einer
auch
gewissen Zeit
an.
In Bayern?
Auch von Anfang an. Heimat ist für mich da, wo ich mich wohlfühle.
Genau, das ist ja immer eine Frage, wo ist Heimat? Ja. Dann muss man sich ja erstmal so ein bisschen einnisten in der neuen Umgebung. Mhm. Das heißt, Sie blicken positiv zurück auf Ihre Zeit hier.
Positiv zurück, positiv nach vorn.
Schön, durchweg positiv.
Genau.
Gut, die Kinder werden groß, es verändert sich einiges im Leben. Dann haben Sie gesagt, kam die Diagnose. Wie war denn, haben Sie gespürt, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein soll? Wie lief denn diese Diagnose?
Also das war auch so eine Situation, wo ich mir da, im Vorfeld habe ich mir schon gedacht, fahre ich allein nach München zur Diagnosestellung. Ja. War ja dann das Gespräch nach der OP.
Okay.
Und war ich ein bisschen wankelmütig, auch ich Klar. trotze auch nicht dem Leben und sage, oh, ich bin Überflieger, sondern bin auch realistisch. Mhm. Und habe mir schon gedacht, wenn ich jetzt da alleine hinfahre, ich weiß nicht, wie geht es mir emotional danach. Ja. Also es war schon im Hinterkopf so ein bisschen, 50-50 heißt,
es kann in jede Richtung gehen.
Mhm. In jede Richtung gehen, genau. Und dann habe ich mich entschieden, ich fahre alleine.
Oh, das ist aber ein mutiger Schritt auch zu sagen.
Ja, ich bin alleine mit dem Auto gefahren.
Okay.
Mit dem Auto. Und ich habe die Diagnose gekriegt und die hat mich nicht umgehauen.
Hatten Sie sich gedanklich vorher schon ein bisschen darauf eingestellt, dass
irgendwie schon, also hat mich nicht umgehauen. Also kann nicht sagen hier, wie geht's jetzt weiter und gar nicht.
Was waren denn so Ihre, hatten Sie erste Gedanken, als Sie dann wussten?
Scheiße, doch.
Ja,
also. Ja, vor allem, weil ich 10 Jahre schon zurückblickend meine Hautgeschehen habe diagnostizieren lassen über einen Hautarzt und auch über kleine Leberfleck-OPs.
Ah, okay, also das gab es im Vorfeld schon.
Es gab schon so eine gewisse Vorblick, weil ich hatte teilweise auch sehr große Leberflecke, die auch sich bewegt haben oder auch mal gejuckt haben oder genässt haben.
Ja.
Die habe ich kontrollieren lassen und sie waren gut.
Okay, also war...
Von daher wieder der positive Teil. Ne?
Mhm.
Und dann eben auch scheiße.
Ja.
Warum? Ich bin doch in Kontrolle.
Genau, man tut doch alles.
Ja.
Aber leider heißt das nicht, dass nicht trotzdem etwas sein kann. Okay.
Genau.
Und gut, dann steht man da in München mit einer Diagnose und dann setzt man sich ins Auto und fährt zurück oder wie?
Ja, bin dann wieder nach Passau gefahren.
Okay.
Ja. Und dann geguckt, okay. Was machen wir jetzt damit? Ne? Also es standen dann sowieso ja Onkologentermine an.
Ja, also dann kommt man, in so eine Maschinerie kommt man ja dann auch rein.
Im System drin und man macht, also ich habe dann alles durchgemacht.
Mhm.
Gespräche, was steht an, was kann man machen?
Ja.
Welche Therapien sind möglich?
Wie hat es die Familie aufgefasst?
Ich glaube, zu der Zeit war das noch gar nicht so dicht dran an der Familie.
Okay.
Das war eher mehr bei mir direkt, aber bei der Familie noch nicht so direkt.
Mhm. Okay. Und dann ist es ja auch ein Prozess, oder? Man muss ja dann...
Das ist auf alle Fälle ein Prozess, ja.
Mhm. Mhm.
Man weiß ja nicht mehr. Es gibt Menschen, die leben ewig mit Krebsgeschehen und andere sterben in ein paar Tagen. Ja. Haben wir im Bekanntenkreis halt auch erlebt.
Ja.
4 Wochen später war vorbei.
Ja, und wenn man das miterlebt hat, dann macht das ja auch was mit einem.
Und man hat selber ein Problem.
Und man hat selber eine Diagnose bekommen. Ja. Aber ich erlebe sie jetzt einfach so, als sie gucken, wo sind noch die guten Dinge, wo kann ich noch gestalten?
Wo kann ich selber noch was für mein Leben tun?
Mhm.
Genau. Und das mache ich morgens, wenn ich die Augen aufmache.
Sehr gut. Ja, jetzt ist es so, wenn dann so eine Diagnose da ist und vielleicht, auch ich weiß nicht, bekommt man heute noch Prognosen? Gibt es sowas?
Die wollte ich nie haben.
Sehr gut,
okay. Die habe ich mir nie geben lassen.
Ja, was sagt das auch aus? Es sind Zahlen.
Das ist eine Zahl.
Mhm.
Das ist ein Wert. Das ist eine Einschätzung von einem Arzt, der Erfahrungswerte hat.
Ja.
Ja. Und es kann zutreffen, es kann nicht zutreffen, wie alles im Leben.
Genau. Ja. Und was macht man dann mit dieser Zahl?
Was macht man mit dieser Zahl? Genau. Mhm. Ich habe mir bis heute nicht sagen lassen, was sagt ein Arzt zu meiner Lebenserwartung.
Vor allem kann er es nicht wissen.
Er kann es auch nicht wissen.
Nein, es ist Statistik.
Ich möchte das auch nicht aufbürden.
Ja, genau.
Das ist eine Sache, die ich ihm aufbürde, wenn ich sage, können Sie mir sagen, wie lange ich noch leben werde?
Und natürlich kann er es nie wirklich, sondern er kann nur eine Wahrscheinlichkeit nennen.
Genau.
Und so wie ich sie jetzt mitbekomme, geht es ja darum, morgens die Augen aufzumachen, positiv in den Tag zu gucken. Genau. Und das ist ja das, was zählt. Wir haben ja nur
zu erleben, ich bin wach.
Ja.
Ich lebe heute.
Ja.
Genau.
Okay. Gut, jetzt kam ja dann irgendwann der Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, Sie haben es mir schon erzählt, Sie haben so ein bisschen drüber nachgedacht, wie geht's weiter? Das Hospiz rückte so in den Blick. Ich habe gehört, Ihr Sohn hat Ihnen ein bisschen geholfen bei der Suche nach dem richtigen Platz. Mhm. So, jetzt ist dann der Tag da oder man weiß ja, an dem Tag ist dann der Einzug. Was geht einem durch den Kopf? Hat man noch Überlegungen, was man mitnehmen möchte? Oder?
Wie gestalte ich meinen Alltag?
Okay.
Ja, weil es ist ja doch ganz anders.
Ja.
Weil ich bin ja eingeschränkt.
Stimmt.
Ne? Und er oder Bekannte, Freunde, Verwandte, wer kommt, kann mich nur holen und wir können etwas tun miteinander.
Ja.
Mehr geht nicht. Ich kann nichts mehr alleine. Mein alleiniger Alltag ist im Prinzip im Moment gar nicht möglich. Und ich sage immer im Moment, weil ich auch in die positive Richtung schaue, wie auch immer es kommen wird.
Oder halt eingeschränkter möglich.
Eingeschränkt auf alle Fälle.
Mhm.
Und von daher, was mache ich stattdessen?
Ja, also vor allem, weil ich habe so das Gefühl, Sie waren in Ihrem Leben ja auch aktiv. Sie haben gestaltet, sehr, da war Familie, da war Umzug, da war Beruf.
Garten ist vor allem ein sehr großes Thema bei mir. Ne?
Und ja.
Das erlebe ich natürlich als was Schmerzhaftes. Auch Schmerz ist in meinem Alltag dabei.
Wir wollen die Dinge jetzt nicht schönreden. Genau.
Schmerz im Sinne von psychischer Schmerz. Auch, also Garten nicht mehr leben zu können im Moment. Ne?
Was Ihnen früher wichtig war
was mir wichtig war, ich liebe Blumen. Oben die Terrasse ist wunderschön gestaltet mit sehr vielen schönen blühenden Blumen.
Mhm.
Herrlich und ich liebe es. Und das eigene Gestalten im Garten ist eine schmerzliche Erfahrung, aber auch die ist zu meistern im Alltag.
Ja, gut, Sie haben ja wenig Möglichkeiten, das jetzt zu verändern aktuell, außer dass Sie vielleicht denken an die Zeit, wie war es, als ich selber noch werkeln konnte im Garten und jetzt habe ich halt den Blick in den Garten. Das heißt, Alltag gestalten, wie sieht denn Ihr Alltag jetzt aus hier
relativ
im Hospiz?
Ruhig. Relativ ruhig, außerhalb der Besuche. Dann nehme ich die Zeit einfach für mich, nehme mich zurück und überlege mir, was mache ich. Es gibt auch nebenbei für mich immer noch Bürokram.
Ah, okay.
Also, Krankenkasse, Familienversorgungsamt.
Ja.
Also gibt ja einige Sachen noch zu klären in meiner Situation, wo ich auch meinem Sohn wieder Arbeit abnehmen kann, teilweise.
Okay.
Wo ich Telefonate führe mit Versicherungen. Es gibt ja doch einige Sachen zu klären, die nachher die Familie weitermachen muss.
Aber das nehmen Sie schon in die Hand. Sie wollen es nicht aufbürden.
Da habe ich ganz viel schon selber in die Hand genommen und nehme auch, soweit es in meinen Möglichkeiten steht, in die Hand, um meinen Kindern und meinem Mann einfach die Situation zu entlasten, auch ein Stück weit.
Ja. Das heißt, Sie haben sich sicherlich dann auch schon Gedanken gemacht über die eigene Bestattung, wie soll es aussehen?
Alles schon in Gesprächen, also zumindest die ersten Knöpfe sind gedrückt und nachher müssen nur noch die weiteren Knöpfe gedrückt werden, die dann am Tag X kommen.
Ja.
Also ich finde es wichtig, dass ich als Mensch, der geht, auch meiner Familie, meinem Mann, meinen Kindern, Enkeln, allen, die dann beschäftigt sind mit der Trauer auch, aber doch so viel wie möglich abnehmen kann, dass das in meinem Sinne ist, was dann passiert.
Ja. Das heißt, Sie übernehmen einfach jetzt schon Verantwortung. Und
ich nehme Verantwortung für mich selber.
Ja. Aber Sie denken auch für die Familie, um Ihnen
und
das quasi nicht aufzubringen.
Mir ist auch die Familie wichtig. Mir ist wichtig, dass die Söhne entlastet sind. Mir ist wichtig, dass der Mann entlastet ist. Dass auch sein Leben weitergeht.
Ja. Da habe ich gleich noch eine Frage. Ihr Mann, ich habe ja gehört, es gab einen besonderen Tag hier im Hospiz.
Ja.
Und nehmen Sie gerne einen Schluck und dann würde ich mich freuen, wenn Sie uns teilhaben lassen, wie dieser besondere Tag ausgesehen hat und was der besondere Tag war.
Ja, es gab einen sehr, sehr, sehr besonderen Tag. Und zwar haben wir hier im Hospiz, seit ich im Hospiz bin, auch geheiratet. Was wir schon seit vielen, vielen Jahren wollten. Was sich in irgendeiner Form irgendwie nie ergab, von den Gegebenheiten her. Und jetzt haben wir dann gesagt, okay, wenn die Situation so ist und wenn wir die Möglichkeit haben, dann tun wir das.
Schön.
Und wir sind dann morgens aufgewacht und wussten noch gar nicht, dass wir in 3,5 Stunden verheiratet sind.
Ach was?
Ja. Das ging sehr schnell.
Und wie muss ich mir das vorstellen?
Aufgrund von Hospiz?
Also wo war der Raum? Wo haben Sie geheiratet?
Wir haben am Standesamt geheiratet. Mhm. Also war ganz unspektakulär. Ja. Uns war auch die Zeremonie, also die, nicht die Zeremonie, uns war der Akt an sich, jetzt machen wir es, weil viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr.
Okay.
Und jetzt tun wir es, das war uns wichtig. Mhm. Weil es war geplant,
ja.
Nur der Zeitpunkt immer geschoben. Und jetzt war dann doch der Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist die Situation ein bisschen brenzlig, weil wir nicht wissen, wo die Reise hingeht.
Okay.
Und dann tun wir es jetzt.
Also es war Ihnen aber wichtig, beiden diesen Schritt zu gehen.
War beiden wichtig, genau, mhm. genau. Als mein Mann dann erfahren hat, dass ich ins Hospiz gehe, dann hat er gesagt, und möchtest du mich immer noch heiraten?
Und Sie haben ja gesagt.
Und ich habe sofort ja gesagt, ja. Ah, ja,
gut.
Also, das war immer im Kopf, aber nie umgesetzt. Und jetzt haben wir es einfach mit einer sogenannten Hospiznotheirat haben wir es umgesetzt. Und jetzt bin ich aber schon 2 Monate hier und ich freue mich drauf.
Wann war denn Ihr Hochzeitstag?
Am 7.7.2025.
Genau. Sie sind also frisch verheiratet quasi.
Frisch verheiratet. Und mir ist wichtig, dass er auch sein Leben, auf sein Leben schaut.
Ja.
Und sein Leben leben kann und nicht nur auf mich schaut.
Ja.
Klar, ich bin wahrscheinlich im Moment für viele der Mittelpunkt. Mhm. Dennoch hat jeder auch sein eigenes Leben. Mhm. Und es gehört gelebt.
Da haben Sie
in
recht.
In einer Möglichkeit, wie es machbar ist. Ja. Und nicht, dass er nur zurücksteckt.
Ja. Ja gut, das ist natürlich auch Liebe, gell? Den anderen als zu natürlich. Sagen, du hast dein Leben gestaltet und jetzt ist halt der Fokus gerade ein bisschen ein anderer. Aber
ja.
Ja. Ja, schön, dass man das auch so gegen Ende eines Lebens sagen kann. Da sind noch Menschen, die ich noch ganz tief und zu mir nehme.
Ja.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie wollen Ihrer Familie vieles auch, Sie wollen Sachen vorher klären, damit, weil die Trauer wird kommen. Jetzt ist es so, wie schaut es denn bei Ihnen aus, wenn Sie berichten mögen in Ihnen? Also Sie erzählen mir ja gerade, Sie schauen gerne nach draußen, Sie sind positiv, aber sicherlich wird es ja auch Momente geben, wo das Leben ein bisschen schwerer ist im Moment.
Das ist, auf alle Fälle gibt es solche Momente, dass ich mir denke, ja, einfach nur da sitzen, seufzen, tiefer Seufzer.
Ja.
Ja.
Darf dann auch sein.
Alles ist erlaubt.
Gut.
Alles, was kommt, ist erlaubt.
Ja. Also Sie erleben diesen Ort hier auch, dass alles da sein darf, egal
alles
was kommt.
Alles darf da sein. Ich bekomme hier auch die Therapien, sei es Lymphdrainage zum Wasserhaushalt regulieren, sei es Atemtherapie, die ich von einer ganz anderen Seite auch nochmal, also es gibt so viele Formeln und dass ich auch nochmal hier eine ganz andere Seite von Atemtherapie erleben darf, die ins Innerste geht.
Ja.
Ja. Mhm. Das ist einfach so das Schöne.
Ja.
Dass man hier im Haus rundherum auf den Bewohner schaut, was braucht er. Mhm. Und immer wieder wird gefragt, kann ich Ihnen irgendwo behilflich? Brauchen Sie Hilfe? Klingeln Sie, wenn Sie Hilfe brauchen? Also Sie sind immer da, wenn Sie gebraucht werden.
Schön. Es ist ja, Sie haben ja auch Erfahrungen in Krankenhäusern gemacht.
Ja.
Weil was jetzt schon mal, was man sofort merkt, wenn man in das Zimmer kommt, es gibt jetzt keine weiße Bettwäsche, sondern Sie liegen hier einfach farbig und bunt.
Ja.
Was ist für Sie der Unterschied, Krankenhaus, Hospiz? Also natürlich ist es eine andere Zielrichtung. Schon
lebendig.
Klar.
Lebendig. Okay. Ich werde sogar gefragt, ob ich eine bestimmte Vorstellung von der Farbe der Bettwäsche habe oder Musterung der Bettwäsche habe. Also ich finde es toll. Also es ist bunt.
Ja.
Ja.
Ist es mit Leben noch?
Es ist mit Leben noch versehen und einfach, ja, dieses Personal hat normale Kleidung an. Mhm. Man erkennt nicht sofort Krankenhaus. Ist einfach, es ist ein Stück Leben.
Ja, weil viele Menschen ja auch Sorge haben, Hospiz wird sofort mit Tod verbunden und mit Dunkel und das leben wir ja ganz anders auch.
Ja. Ist es für viele ja auch. Mhm. Und letzten Endes, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es das auch.
Ja.
Es ist der letzte Weg.
Ja.
Ich habe in den 8, 6, 7 Wochen, die ich jetzt hier bin, die ein oder andere Kerze, also viele Kerzen an der Zimmertür stehen, sehen, was heißt, hier ist wieder einer gegangen.
Ja.
Und aber auch das beeindruckt mich nicht negativ.
Okay.
Ja, wenn ich denke, okay, es war der Zeitpunkt.
Ja. Mhm. Und man weiß es ja auch, wenn man hierher kommt, dass es eben auch dieser letzte Schritt, oft der letzte Umzug ist, quasi.
Ja.
Wie viel ist denn im Alltag für Sie noch möglich? Können Sie noch raus in den Garten?
Ja, wenn ich möchte, wenn ich körperlich auch. Ich kann mit dem Rollator also wirklich schon auch noch gucken, wo ist die Kraft noch da?
Ja.
Schaffe ich es noch alleine im Garten? Ich könnte auch mit dem Rollstuhl in den Garten gehen. Ja. Den kann ich ja selber bewegen.
Ah, sehr gut. Sie sind da noch, Sie sind noch mobil.
Die Umgebung bietet natürlich nicht wirklich wahnsinnig viel zu Ausflügen jetzt für mich alleine.
Ja, haben Sie
die
recht.
Ich auch hin und zurück erreichen kann. Mhm. Ist mein Alltag eher mehr im Haus.
Ja.
Aber ich beschäftige mich auch mit im Internet Informationen, mich belesen, gucken, was gefällt mir, was macht mir Spaß, was möchte ich tun, dass ich auch mobil bin, also im Internet mobil unterwegs bin und nicht nur den ganzen Tag einfach dollig und die Decke anstarre.
Ja, die schauen Sie, glaube ich, nicht so gern an. Sie
haben dann eigentlich überhaupt nicht, glaube ich.
In die Natur raus.
Ich weiß nicht mal, was für ein Bild hinter mir jetzt
auch
hängt.
Auch ein schönes.
Und denke mir immer manchmal, denk mal, die zwei, die habe ich jetzt schon, aber ich gucke immer, was kann ich noch Neues entdecken. Das habe ich mir noch gar nicht richtig angeschaut, weil ich in die Richtung gar nicht schaue.
Ja, vielleicht kann man es irgendwann mal umhängen.
Mal schauen.
Dass Sie sagen, vielleicht kann man ja mal tauschen.
Ja, habe ich schon überlegt, wie ist das Umhängen möglich? Ist das eine einfache Sache? Ist das eine schwierige Sache? Ja, das sind so Sachen, womit sich mein Alltag beschäftigt. Ne?
Jetzt habe ich das Gefühl, also Sie wirken einfach noch wahnsinnig agil. Wie geht es Ihnen denn körperlich? Also haben Sie Schmerzen?
Schmerzmäßig bin ich, also medizinisch bin ich sehr gut eingestellt mit Übelkeitsmedikamenten und Schmerzmedikamenten. Mhm. Auch da, wenn ich mehr brauche, bekomme ich mehr.
Ja.
Immer zu meinem Wohl, damit ich möglichst schmerzfrei Nein, das Personal sagt, dass ich schmerzfrei bin. Nicht möglichst, sondern
dass
schmerzfrei bin.
Ja.
Dass ich hier ohne Schmerzen meine Zeit erlebe.
Was wünschen Sie sich denn für die nächsten Wochen, für die Zeit, die noch kommt?
Einfach jeden Tag genießen, aufwachen, gucken, was ist möglich, wer ist in der Nähe, wen rufe ich an, vielleicht. Mhm. Also einfach so auch wieder weiterhin Alltag irgendwo ein bisschen gestalten.
Von Tag zu Tag auch.
Mit meinen und das ist nur von Tag zu Tag und manchmal eben von morgens nach abends. Ne?
Ja.
Dass es am Abend schlechter ist als am Morgen oder eben andersrum. Ne? Also habe ich auch schon erlebt, also dass die Nacht dann schlecht war und dann war es nachher am Tag über, war es wieder alles in Ordnung.
Okay, also es ist wie oft im Leben. Höhen,
wie
Tiefen.
Immer, ja. Genau, und wenn man ein Geschehenes hat, dann sieht das nochmal anders aus.
Was wünschen Sie sich für Ihre Lieben, für die Menschen, die Ihnen nah sind?
Für meine Familie wünsche ich mir, dass sie mich in sehr guter Erinnerung behalten. Ich weiß, dass es ein schwerer Weg ist. Aber ich denke, sie werden trotz alledem auch weiterhin eine schöne Zeit haben. Und ich wünsche ihnen das einfach, dass sie mich wirklich in guter Erinnerung behalten. Und ja, ist ein schwerer Moment gerade.
Ja, verständlich.
Also der momentane, aktuelle, ja.
Ja, natürlich.
Ja, dass sie ihr Leben auch weiterleben und dass sie das leben, was sie sich selber auch wünschen. Nicht das, was andere sich wünschen.
Dass sie auf sich selber gucken auch ein bisschen.
Das, was ich möchte, also ich als Mensch allgemein, dass ich das leben darf. Und das wünsche ich mir auch für meine Familie, für meine Kinder, für meinen Mann.
Die Enkelkinder.
Zu leben, das, was er sich wünscht, so wie er sich's wünscht jetzt. Natürlich wäre er gern bei mir, geht nicht. Nicht so einfach. Aber dass er es so gut wie möglich gestaltet. Und auch für die Kinder und für die Enkelkinder, sie stehen alle gut im Leben, soweit möglich, in der Lehrzeit, in der Ausbildungszeit und werden das sicher alles gut packen. Und da wünsche ich mir einfach, dass alles gut läuft.
Ja.
Und wirklich, dass meine Familie einfach das lebt, was sie leben möchten. So wie ich es auch tue.
Wie sie es auch machen.
Ja.
Wenn sie so mal so zurückblicken, was war Ihnen wichtig im Leben und was ist Ihnen heute noch wichtig?
Immer selbst aktiv zu sein. Immer zu schauen. Also ich weiß nicht mehr, welcher meiner drei Söhne es war, aber es war einer meiner Söhne, der mal gesagt hat, Mutti, es ist bewundernswert, für jedes Problem hast du eine Lösung.
Ah, okay.
Ja. Du setzt dich nicht hin und denkst dir, ist halt so. Und kann man nicht ändern. Manche Dinge können wir auch nicht ändern, natürlich. Aber der gesagt hat, du hast immer eine Lösung irgendwo.
Mhm. Ja. Also Sie suchen also immer, wo kann ich noch?
Es gibt natürlich, klar, ich kann auf das Bild gucken und ich kann sagen, jetzt sagen Sie mir, wie viele Figuren sehen Sie drauf? Und ich schaue drauf, jeder sieht was anderes. Mhm. Und das sind meine Wege. Ne?
Ja. Jeder macht seine eigene Realität quasi.
Genau.
Und ist auch das, was man noch bis zum Schluss gestalten kann.
Das kann guckt man in die Welt. Also mein Kopf, solange er bis zum Schluss noch klar und deutlich da ist, der kann selber gestalten und der kann auch selber sagen, so oder so. Und das mache ich und das wünsche ich mir natürlich auch für die Familie.
Das ist natürlich eine große Ressource auch, wenn man diese Kraft hat zu sagen.
Ja, ihnen das auch mitgeben zu können, genau. Auch. Ne? Ja. Also zu sagen, Mensch, gestaltet euer Leben. Macht das, was ihr wollt. Auch wenn nicht immer alle gleicher Meinung sind. Das gibt es nicht im Leben.
Nein, jeder ist ja ein Individuum und jeder hat seine Sicht auf die Welt.
Genau. Und es gibt Menschen, die sagen, Hospiz, nee, kommt für mich nie in Frage. Und dann gibt es andere, die sagen, das ist das Beste, was ich haben kann. Ne?
Mhm.
Ja.
Genau, und für Sie ist es auf jeden Fall.
Und für mich ist es auf alle Fälle die Lösung für den Platz, den ich momentan habe.
Mhm. Ja. Sehr schön. Ja, schön, weil Sie es mit so einem Lächeln auch sagen und aus so einer inneren Überzeugung raus. Gut, gibt es noch irgendwas, was die loswerden möchten, wo Sie sagen, Mensch,
das möchte ich. Ich wünsche mir eine gute Welt.
Ja, das tun wir alle. Und das können wir auch gut brauchen.
Für alle Menschen wünsche ich mir eine gute Welt und dass diese Kriege aufhören, die so unnötig sind, so sinnlos sind.
Ja, so Leid bringen, dass
so
es einfach nicht
braucht. Von unbeteiligten Menschen, Kinder, Leidtragende, Alte, Kranke, unbeteiligte Menschen müssen sterben, weil es Köpfe gibt, die sich nicht einigen können, die Macht ausüben.
Ja.
Ich wünsche mir einfach, dass dieses Leid aufhört für die Menschheit, die nach mir kommt, weil ich habe ja Generationen nach mir.
Ja.
Also ich als Fazit kann sagen, Hospiz ist das Beste, was einem Menschen am Ende seiner Lebensphase passieren kann. Ich würde es jedem ans Herz legen, sich damit näher zu befassen, schon bevor überhaupt so eine Situation entsteht. Ja? Also zu Lebzeiten einfach mal zu gucken, was kommt denn da nachher am Ende, wenn ich nicht mehr kann und wenn ich in Hospiz muss? Was passiert denn da? Auf was muss ich gucken? Was ist wichtig? Und so weiter, dass man sich damit auseinandersetzt, damit es dann auch leichter fällt, so einen Weg für sich, der ich als unwahrscheinlich positiv erlebe, nutzen kann. Also ich finde, es wird wahrscheinlich viel zu wenig genutzt.
Ja.
Ja.
Ja, es ist sicherlich diese Offenheit, einfach sich auch mal mit diesem Thema zu beschäftigen.
Ja.
Und ich, das ist ja auch der Anspruch, warum wir sagen, wir möchten das als Podcast auch nach draußen bringen, dass man sich mal ein bisschen rantasten kann. Ist ja nicht für jeden auch so einfach, mit diesen Themen sich zu beschäftigen. Aber
gut.
Mensch, Frau Friedrich, vielen herzlichen Dank. Danke
Gerne.
Für Ihre Offenheit.
Gerne.
Und das ist natürlich genau mein Wunsch auch an Sie, dass Sie morgens aufwachen und diese positive Energie, die ich bei Ihnen wahrnehme und diesen Gestaltungsdrang einfach noch viele Tage, schöne Tage erleben können.
Gibt mir natürlich auch weiterhin Kraft. Auch Sie geben mir mit diesem Podcast natürlich Kraft. Jeden Tag.
Da freue ich mich und sage ganz herzlichen Dank, dass Sie
Gerne.
Uns heute Rede und Antwort gestellt haben.
Gerne, danke.
Dankeschön.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ging es Ihnen mit diesem Gespräch? Über Ihr Feedback an bildung@chv.org würden wir uns sehr freuen. Mich hat es sehr beeindruckt. Insbesondere, wie Frau Friedrich trotz ihrer schweren Erkrankung positiv nach vorne sieht und auch ihre Liebsten noch im Blick hat. Sie erzählte mir noch, dass es ihr sehr wichtig sei, mit ihrem Bestatter schon jetzt die Details zu klären und dass sie ebenfalls mit der Trauerrednerin in Kontakt sei. Eine Woche später führte mich das nächste Podcast-Interview erneut ins Hospiz und ich sah wieder bei Frau Friedrich vorbei. An einem sonnigen Spätsommertag klopfte ich an ihre Tür. Sie lag in ihrem Bett und wir unterhielten uns eine Weile. Frau Friedrich erzählte mir, dass Freunde sie oft fragten, ob man sie denn im Hospiz besuchen dürfe. Sie wunderte sich über diese Frage, denn natürlich seien Besuche jederzeit möglich. Und dann meinte sie noch, ich solle in dieser Podcast-Folge unbedingt ihren Dank an ihre Familie und Freunde erwähnen. Sie fühle sich so gut und herzlich von ihnen begleitet, sei es durch Besuche, Telefonate oder auf sonstige Weise. Liebe Frau Friedrich, ich habe mich sehr gefreut, Sie kennengelernt zu haben.
Ich wünsche Ihnen für die verbleibenden Tage weiterhin viele gute Stunden und schöne Momente mit Ihren Liebsten. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich eine gute Zeit bis zu unserer nächsten Podcast-Folge. In dieser habe ich mich mit dem Bestatter Karl Albert Denk unterhalten. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder reinhören.